Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Wir gehen heute ins Neuigkeitenzimmer des Bundesverkehrsministeriums. Neuigkeitenzimmer klingt nach Rubrik in der Bravo aus den 80ern, ist aber eigentlich nichts anderes als die Umgehung des klassischen Journalismus. Den nehmen Politiker jetzt einfach selbst in die Hand mit eben ihren Neuigkeitenzimmern. Berichten wir gleich drüber. Wir beginnen heute ausnahmsweise aber mal nicht mit was ganz Wichtigem, sondern mit der Meldungskategorie Haut uns nicht so vom Hocker. Die Meldungen, die uns nicht mehr vom Hocker hauen, weil sie einfach nicht mehr so richtig überraschen. Die Meldung zum Beispiel, dass Daten von Apps, die auf Facebook genutzt werden, ungeschützt auf großen Servern liegen. Unter anderem auf Servern, auf denen die Bundespolizei ihre Bodycam-Daten lagert. Ja gut, muss ich Mark Zuckerberg mal wieder entschuldigen und mehr Sorgfalt geloben. Kennen wir ja schon, langweilig also. Die andere Routine-Nachricht wird übermorgen in den Zeitungen stehen, nämlich, dass Jan Böhmermann und sein Team einen Grimme-Preis bekommen haben. Morgen ist die Verleihung in Marl, was, das möchten wir betonen, verdient und allen Beteiligten gegönnt sei. Aber für Jan Böhmermann wird es der 5. Grimme-Preis sein, in diesem Fall als Anchorman der Prism is a Dancer Show. Ist das, was in Köln-Ehrenfeld fürs ZDF produziert wird, wirklich so gut? Ja, sagt das Grimme-Nominierungskommissionsmitglied Senta Krasser, aber es liegt auch an der Konkurrenz, die ist nämlich ziemlich mau. Ich habe mit ihr gesprochen.
Also wir haben einfach festgestellt, was gut war, ist immer noch gut. Es gibt kein Vorbeikommen an Jan Böhmermann. Und wenn man Herrn Böhmermann nennt, muss man auch gleich die Jungs, die hinter ihm stehen, nennen. Das ist die Bild- und Tonfabrik in Köln-Ehrenfeld. Der Fluss an Originalität, der scheint da einfach nicht abzureißen.
Können Sie es noch mal kurz beschreiben, was so gut an diesem Format ist? Sie haben es zwar gerade im Ansatz schon gemacht, aber mich interessiert das trotzdem, was die Jury da immer wieder aufs Neue überzeugt.
Einfach das Spielen mit Ideen und das Weitertreiben auch von Ideen. Mit beachtlichem Recherchefleiß. Sie spielen einfach gekonnt zwischen Anspannung und Entspannung und verfolgen damit auch einen gewissen pädagogischen Ansatz. Es zeigt halt, dass man sich nicht ausruht auf einer Idee, sondern diese auch weiterentwickelt und bis zur Perfektion treibt. Also der 5. Grimme-Preis ist absolut auch aus Sicht der Nominierungskommission berechtigt.
Weil das, was das ganze Team in Ehrenfeld macht, wirklich so gut ist? Oder weil alles andere vielleicht im Vergleich auch gar nicht mal so gut ist?
Natürlich spielt es eine Rolle, in welchem Umfeld Herr Böhmermann seine Sendung macht. Und da muss man schon konstatieren, dass die Ebene sehr flach ist. Es gibt wenig Herausragendes und allein dadurch ragt natürlich so eine Neo Magazin Royal Show heraus.
Ja, Sie haben geschrieben, 2018 herrschte Dürre im Land der Fernsehunterhaltung. Das haben Sie im Online-Portal Medienkorrespondenz geschrieben. Inwiefern Dürre?
Also schon 2018 im Vorjahr hatten wir das Problem, was nominieren wir? Was ist wirklich herausragend? Was entspricht den Qualitätskriterien?
Weil so wenig angeboten wird oder weil alles, was angeboten wird, so schlecht ist?
Letztes Jahr wurden wir erschlagen mit Einsendungen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da gesessen haben, 5 Tage, und haben gesichtet und gesehen. Aber es war einfach, in dieser Masse waren wenige Diamanten zu finden. Und das hat sich in diesem Jahr leider wiederholt. Wir können 19 Produktionen nominieren. Wir haben unseren Kontingent nicht ausgeschöpft. Wir haben nur 11 Produktionen nominiert.
Woran liegt es, dass die deutsche Fernsehunterhaltungslandschaft im Großteil so langweilig ist aus Ihrer Sicht?
Es liegt daran, wenn eine Sache erfolgreich war und alle paar Jahre kommt eben ein Jan Böhmermann oder wenn wir auf die Fiktion gucken, kommt ein Dominik Graf und dann versuchen die anderen es zu kopieren. Das ist dieses more of the same. Nehmen wir das Beispiel Trödelshows. Wir werden erschlagen mit Trödelshows und Antiquitätenshows. das ist im Moment ein Trend, der totgetreten wird.
Gut, ich fasse zusammen, es gibt zwar viele Ideen, die meisten Ideen sind aber langweilig und wenn es gute Ideen gibt, dann werden sie weitergedreht bis ins Unendliche, was dann den Zuschauer und auch möglicherweise die Kommission letztendlich langweilt.
Genau, es fehlen die Überraschungen. Es heißt dann immer, es fehlt der Mut in den Redaktionen. Ich denke, kreatives Potenzial wird schon da sein, nur vielleicht fehlt auch einfach der Mut, dieses Potenzial auch auszuschöpfen.
Also die Redaktionen, die möglicherweise mehr auf Quote aus sind und das, was sich erfolgreich gezeigt hat, nehmen wir weiter ins Programm, als auf der anderen Seite Dinge auszuprobieren, die möglicherweise ein Flop werden. Das heißt, Sie würden dann auch an die Redaktionen appellieren, mehr Mut, was Neues auszuprobieren. Das ist eigentlich der Appell, der schon seit Jahren an die Redaktion ausgerufen wird.
Absolut. Also ich muss noch einmal das Beispiel Bares für Rares aufgreifen, weil wir in diesem Jahr wieder etliche Klone begutachtet haben. Am Nachmittag hat diese Show konstant über 2 Millionen Zuschauer. Das ZDF hat es dann gewagt, diese Show in die Primetime auf den 20:15 Uhr Sendeplatz zu bringen. Und über 6 Millionen Zuschauer waren dran.
Also die Fernsehzuschauer wünschen sich offenbar auch gar keine Innovation, sondern die finden es gut, wenn das alles wieder gekäut wird, was sie schon seit Jahren sehen, habe ich den Eindruck.
Das scheint so zu sein. Natürlich sind Innovationen manchmal auch der Gewöhnungsfaktor spielt eine große Rolle an Herrn Böhmermann. Er hat jetzt nach wie vor nicht das Millionenpublikum, das liegt an seinem Sendeplatz, aber er brauchte auch eine Weile, bis man sich an ihn gewöhnt hat. Und jetzt ist er einfach aus dem Unterhaltungsfernsehen nicht mehr wegzudenken.
Morgen werden in Marl die Grimme-Preise verliehen. Warum in der Kategorie Unterhaltung immer wieder alte Bekannte, zum Beispiel Jan Böhmermann, auftauchen? Darüber habe ich mit der Journalistin Senta Krasser gesprochen. Sie ist Mitglied der Grimme-Nominierungskommission. Dankeschön, Frau Krasser.
Gern geschehen.
Wie ist es, im Krieg zu sein und den Krieg als Alltag zu erleben? Schauen Sie sich nochmal die Bilder der Fotografin Anja Niedringhaus an. Derzeit zeigen Ausstellungen in Köln und Düsseldorf ihre Bilder, die zwar keine Antworten auf die gerade gestellten Fragen geben, aber zumindest eine Ahnung vom Kriegsgeschehen vermitteln. Mit ihren Bildern wurde sie weltberühmt und unter anderem mit dem Pulitzer Prize ausgezeichnet. Heute vor 5 Jahren wurde Anja Niedringhaus in Afghanistan ermordet. Bettina Köster erinnert an sie.
Seit 10 Jahren bin ich in Afghanistan. Ein Krieg, der länger geht als der Erste und Zweite Weltkrieg zusammen. Ich werde so lange darüber berichten, bis dieser Krieg zu Ende ist. Und das ist die Aufgabe. Ich kann nicht sagen, Afghanistan, jetzt reicht's mir mal was Neues. Ich bleibe eigentlich immer bei der Geschichte, bis sie zu Ende ist. Und selbst wenn die Truppen abziehen, ist die Geschichte nicht zu Ende. Das ist mein Leben. Ich kann gar nichts anderes. Ich glaube, ich würde das machen, bis es nicht mehr laufen kann.
Anja Niedringhaus wurde erschossen mit 48 Jahren. Sie war am 4. April 2014 in Afghanistan unterwegs, um über die Präsidentschaftswahl zu berichten. Die Kamera, die die Reporterin umgehängt hatte, als sie erschossen wurde, ist in einer Ausstellung im Kölner Käthe-Kollwitz-Museum zu sehen. Direkt daneben die letzten Bilder, die auf dem Chip waren. Soldaten, die sie freundlich anlächeln. Und sie sind typisch für die bekannte Reporterin von Associated Press. Niedringhaus hatte ein Händchen für Details, besondere Momente und skurrile Situationen im Kriegsgeschehen. Ein afghanischer Soldat, der sich in Badeschlappen mit einem Frauenspiegel rasiert. Oder ein irakisches Kind, das sich mit ängstlichem Blick die Ohren zuhält, als ein US-Soldat an ihm vorbei auf Patrouille geht. Sonja Winterberg, Kollegin und Kuratorin der Ausstellung, erinnert sich an die offene und engagierte Ausstrahlung von Anja Niedringhaus.
Ich glaube, diese Offenheit hat es ihr ermöglicht, auch zum Beispiel mit Menschen in Kontakt zu treten, deren Sprache sie nicht sprach. Und das war ja was sie im Irak braucht, in Afghanistan, wenn mal kein Dolmetscher in der Nähe ist, den anderen um Einverständnis im Blick zu fragen, darf ich dich fotografieren in einer Situation, die vielleicht sehr verletzlich ist oder sehr sensibel. Und das hat sie gut verstanden.
Ihre Bilder gingen um die Welt, oft ohne ihren Namen, nur mit dem Kürzel der Agentur AP. Die Fotos füllten Doppelseiten von internationalen Tageszeitungen wie der New York Times, genauso wie beim deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Anja Niedringhaus war oft ganz nah dran am Kriegsgeschehen und konnte Emotionen gut im Bild einfangen. Nicht nur beim Truppeneinsatz im Irak, sondern auch im Alltag von Frauen und Kindern im Krieg in Afghanistan. Ein Junge, der einen Drachen steigen lässt, gehört genauso dazu wie ein Bild von einem Panzer in unmittelbarer Nähe zu spielenden Kindern am Wasser. Fotografien, die eigene Geschichten erzählen und zum Frieden mahnen. Dabei war sie keine Draufgängerin, bestätigen Kolleginnen und Kollegen, sondern ging stets sehr umsichtig und geplant vor. Die Journalistin Sonja Winterberg, die mit Anja Niedringhaus auch befreundet war.
Also ich glaube, sie war auf jeden Fall eine mutige Frau, sie war couragiert. Das muss man, glaube ich, auch sein in diesem Beruf. Wir haben heute 15% Frauen im Fotojournalismus, es waren früher noch weniger, also da waren wir eher so in der Zeit, in der sie angefangen hat, um die 5%. Sie musste sich durchsetzen gegen ihre männlichen Kollegen, sie musste natürlich auch bestehen. Ne? Sie sagte immer wieder, I'm not a pussy, I'm not a sissy. Also sie hat immer wieder gesagt, ich bin nicht feige, mir kann keiner was vormachen.
Außerdem hatte sie ein technisches Geschick.
Um Bilder übertragen zu können, hatte sie immer einen Korkenzieher und ein Taschenmesser dabei, um praktisch die Telefonleitung so manipulieren zu können, dass sie dann auch die erste Datenübertragung nutzen konnte.
Die Bilder von Anja Niedringhaus sind scharf, exakt und strahlen eine starke Präsenz aus. Damit erfüllte sie genau die Anforderungen des aktuellen Fotojournalismus. Jedes Bild zieht den Betrachter sofort in den Bann und gibt ihm oder ihr das Gefühl, mit in der fotografierten Szene zu sein. Ein Beispiel: Eine Frau, die in Sarajevo über die Straße in gehockter Haltung zum Einkaufen geht, weil sie sich vor Scharfschützen fürchtet. Auch bei den Sportfotografien, die sie von Olympiaden oder Wimbledon machte, dokumentiert Anja Niedringhaus spannende Momente mit der Kamera. Im Sport fand sie Abstand zum Krieg, denn sie wollte nicht abstumpfen. Als Fotojournalistin lockten die Ereignisse sie dorthin, wo sie Zeitzeugin sein konnte. Ihre Mission waren aber eindeutig die Fotoreportagen für den Frieden, wie sie es nannte. Fast ein Vierteljahrhundert lang wurde die gebürtige Ostwestfälin nicht müde, der Welt zu zeigen, was an den Kriegsschauplätzen vor sich geht. Vom Balkan bis nach Afghanistan.
Ich habe die Aufgabe, darüber zu berichten und dann zu hoffen, dass sich was ändert.
Noch einen Tag vor ihrem Tod war ein Foto von ihr aus Afghanistan auf der ersten Seite der internationalen Ausgabe der New York Times. Am Tag danach wurde sie selbst zum Aufmacher.
Heute vor 5 Jahren wurde Anja Niedringhaus erschossen. Bettina Köster erinnerte an sie. Der folgende Inhalt wurde von der YouTube-Community für einige Zielgruppen als beleidigend eingestuft. Diesen Hinweis bekommen Sie, wenn Sie sich für die YouTube-Aktivitäten des britischen Aktivisten Tommy Robinson interessieren. Erst nach dem Warnhinweis geht's weiter zu seinen Videos. Robinson ist Berater der rechten UKIP-Partei. Er ist Mitbegründer der ultranationalen English Defence League. Und wegen seiner politischen Statements haben Facebook und Twitter ihn schon länger von ihren Plattformen entfernt und nun eben auch YouTube, zumindest in Teilen. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem Kollegen Markus Richter. Herr Richter, YouTube hat den Account von Robinson nicht gelöscht, aber eingeschränkt. Was genau bedeutet das?
Das bedeutet eben, der Account ist noch da und auch die Videos sind noch da, aber er hat halt alle Social-Funktionalitäten verloren. Also man kann nicht mehr kommentieren, man kann nicht mehr Gefällt mir klicken, es gibt keine View-Zahlen. Das ist im Prinzip ein nacktes Video auf einer Webseite. Viel wichtiger vielleicht sogar noch, es ist aus der Suche ausgenommen, also man findet es nicht mehr über die YouTube-Suche. Es erscheint nicht in Empfehlungen, er darf nicht mehr livestreamen und es gibt eben diese eingangs zitierte Warnschild vor jedem Video. Und außerdem ist bereits im Januar laut BBC die Monetarisierung eingestellt worden. Das heißt, er kann damit kein Geld mehr verdienen durch Werbung, die eingeblendet wird.
Welche Verantwortung Social-Media-Plattformen gerade bei solchen politischen Inhalten tragen? Die Diskussion darüber gibt es schon länger. Warum wird YouTube gerade jetzt aktiv?
Also offiziell gibt es eine Formulierung wegen der grenzwertigen Inhalte, aber es ist eine ganz solide These zu sagen, da ist politischer Druck ausgeübt worden, der jetzt langsam aber sicher auch wirkt. Ganz konkret, Tom Watson, der stellvertretende Vorsitzende der Labour-Partei, hatte in einem Brief an den Google-CEO Pinchai gefordert, diesen Account zu sperren und hat diesen Brief auch öffentlich gemacht. Und in der größeren Perspektive ist das eben kein Einzelfall, sondern generell geraten ja gerade Social-Plattformen unter Druck und können sich immer selten auf dieser Argumentation, wir stellen ja nur die Plattform zur Verfügung, zurückziehen und müssen, wenn sie jetzt Zerschlagung oder ungünstige Regulierung vermeiden wollen, eben reagieren und Zugeständnisse machen, wie in diesem Fall gerade, den wir sehen.
Aber warum ist da nicht die Plattform komplett quasi aktiv geworden und hat den Kanal völlig gesperrt, wie es auch bei Facebook und Instagram der Fall ist? Warum diese eingeschränkte Sperre?
Können wir nur spekulieren. YouTube schweigt sich da aus. Es wird zitiert, die Sprecherin, man habe mit Experten gesprochen und das sei die beste Lösung. Man muss aber auch sagen, das ist, auch wenn es nicht komplett gelöscht ist, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt. Denn bei der Radikalisierung und bei Populismus in sozialen Medien gibt es ja 2 Probleme. Ne? Einerseits, dass es diese Inhalte überhaupt gibt, die sind halt noch da. Aber andererseits, dass man darauf stößt. Es gibt eben immer wieder die Kritik, dass man, egal was man auf YouTube guckt, also wie harmlos man anfängt, dass man irgendwann auf Populismus oder Verschwörungstheorien stößt, weil der Algorithmus Algorithmus die empfiehlt. Das ist ein Problem für sich, aber Robinson zumindest ist jetzt aus diesem Kreislauf rausgenommen worden. Wenn man sich die Social-Media-Realität pragmatisch anschaut, kann man sagen, er ist jetzt unsichtbar.
Was für eine Plattform wird zweifelhaften Inhalten geboten? Damit müssen sich solche Plattformen auch immer auseinandersetzen und wir thematisieren das jetzt auch. Wir sprechen darüber, wir bieten insofern auch ein Forum. Wird nicht dadurch auch andererseits überhaupt erst ein Licht auf ihn, auf seine Themen, auf seine Agenda geworfen und er kann sich jetzt als Märtyrer inszenieren und sagen, ich wurde hier verbannt von Social Media?
Das wird natürlich passieren. Also diese Gelegenheit würde sich nicht entgehen lassen. Aber andererseits, zumindest im konkreten Robinson-Fall muss man sagen, der ist jetzt nicht erst durch diese Berichterstattung oder durch dieses Vorkommen ans Licht der Öffentlichkeit gekommen. Der hatte eben eine Rolle bei der UKIP gespielt, der Rechtsaußenpartei. Wer die Politik in Großbritannien verfolgt, der hatte diesen Namen auch schon erkannt, weil die haben ihn beraten und darauf ist es selbst innerhalb dieser Partei zu Zerwürfnissen gekommen. Das heißt, den kennt man schon. Generell kann man auch sagen, dass natürlich diese Märtyrer-Inszenierung immer ein Problem ist, aber Erfahrungen auch zeigen, dass dieses Deplatforming, also den Leuten die Stimme nehmen, auch funktioniert. Natürlich nicht für die, die eh schon radikalisiert sind und die sich gezielt diese Inhalte suchen, aber eben um das ungehinderte Absonnen dieser Inhalte in einem Massenmedium zu verhindern, ist das ein ganz wichtiger Schritt. Und das schließt sich halt an, wie ich gerade schon gesagt habe, wir entwickeln als Gesellschaft ja gerade ein Konzept für die Regulierung dieser großen Plattformen. Und so, dass so etwas jetzt überhaupt passiert, ist ein wichtiger Schritt. Es wäre natürlich in Zukunft wünschenswert, dass es für sowas ganz gezielte Prozesse wie für klassische Massenmedien auch gibt und dass es nicht so per politischem Unmut ausgelöst wird.
Der britische Aktivist Tommy Robinson ist zumindest in Teilen, wenn man es so sagen kann, von YouTube verbannt worden. Mit Markus Richter habe ich drüber gesprochen. Dankeschön.
Sehr gern.
Und nun ist Bettina Köster im Studio. Wir sprechen über die Sendung morgen, die heißt Medias Res im Dialog. Ein Themenhinweis schon mal von Ihnen.
Ja, wir wollen genau dieses Stichwort, worüber Sie gerade gesprochen haben, Regulierung in den sozialen Netzwerken aufgreifen. Mark Zuckerberg war ja in Berlin und auch darüber haben wir berichtet, über seine Forderung nach mehr Regulierung in den sozialen Netzwerken. Und heute melden die Nachrichtenagenturen, dass Australien künftig mit einem neuen Gesetz scharf gegen Gewaltdarstellungen in den sozialen Netzwerken vorgehen will. Die Manager der Plattformen sollen mehr in die Verantwortung gezogen werden. Ihnen drohen sogar Haft und Geldstrafen, wenn sie Gewaltdarstellungen wie beispielsweise nach dem Anschlag in Christchurch nicht unverzüglich von der Plattform nehmen. Und jetzt sind Sie dran. Unsere Frage an Sie. Was halten Sie von einem so strengen Gesetz, wie es in Australien geplant ist? Sind Sie dafür oder dagegen? Rufen Sie jetzt an unter 0221 345 3451.
Oder melden Sie an mediasres-dialog@deutschlandfunk.de. Danke, Bettina Köster. Und jetzt leite ich gleich noch eine weitere Frage weiter, nämlich gibt es Andreas Scheuers Ente des Tages eigentlich noch? Seinen täglichen Kommentar zur Nachrichtenlage, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ist nur eins der vielen Beispiele, wie Politiker die gute alte Informationsform der Pressemitteilung umgehen und sich selbst an die Öffentlichkeit wenden, noch bevor es klassische Medien wie Zeitung, Rundfunk oder Fernsehen es tun. Ist schneller, ist hipper und man kann natürlich auch sicher gehen, dass die Inhalte durch Journalisten nicht hinterfragt oder eingeordnet werden. Das wäre ja auch vielleicht auch ein bisschen lästig für die Strahlkraft der eigenen Botschaften. Immer mehr Newsrooms werden abseits der Presse eingerichtet. Aber sie zu nennen, das möchte man zumindest im Bundesverkehrsministerium dann doch nicht. Sabine Müller berichtet.
Wenn ein Ministerium einen Newsroom einrichtet, ihn aber nicht so nennen will, dann kommt am Ende das dabei heraus.
Das ist das Neuigkeitenzimmer.
Neuigkeitenzimmer. Ja, im Verkehrsministerium heißt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wirklich so, steht auch auf den Schildern, die zu dem Büro im Erdgeschoss weisen. Riesige Bildschirme an den Wänden, 14 Arbeitsplätze für Pressesprecher und Social-Media-Profis. Hier wird klassische Pressearbeit gemacht, sagt Sprecher Ingo Strater, aber auch noch viel mehr.
Wir haben natürlich auch hier im Haus viele Schätze, die wir hier bergen, Geschichten, die wir erzählen wollen und die wir in Formate auch dann umsetzen.
Zum Beispiel Erklärvideos für Plattformen wie Instagram, die Bürgerfragerunde Grill den Scheuer oder die Ente des Tages, wo der Minister mit großer Plastikente unterm Arm Nachrichtenmeldungen dementiert.
Meldungen in Nachrichtenagenturen lauten, das Verkehrsministerium ist für die Erhöhung der Spritpreise. Falsch.
Das ist moderne Behördenkommunikation, sagt Sprecher Strater und versichert, wir nehmen den klassischen Medien nichts weg. Aber genau das ist die Befürchtung. Ein Interview der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ließ bei Journalisten die Alarmglocken läuten. Sie lobte das sogenannte Werkstattgespräch der Partei zur Flüchtlingspolitik explizit als Vorbild für die Zukunft. Diese Veranstaltung war öffentlich, aber nicht presseöffentlich. Heißt, die CDU sendete Bilder per Livestream, Journalisten durften aber nicht in den Saal. Kramp-Karrenbauer fand's prima. Zitat:
Wir waren Herr über die Bilder. Wir haben die Nachrichten selbst produziert. In diese Richtung wird es weitergehen.
Vor einem Jahr hatte die AfD mit der Idee eines Newsrooms für Aufregung gesorgt. Sie wollte unabhängiger von den klassischen Nachrichtenmedien werden.
Leider zu oft haben wir das Gefühl, dass nicht richtig berichtet wird oder dass eben Lückenpresse gemacht wird, dass eben vieles, vieles fehlt.
Sagt Jürgen Braun, einer der AfD-Fraktionsmanager und zuständig für den Medienauftritt. Auf der Webseite der Fraktion, auf Facebook, auf Twitter etc. Es gibt ein eigenes kleines TV-Studio, ein professioneller Radiosprecher steht bereit.
Jeden Tag haufenweise neue Informationen, unverfälscht und ungefiltert.
Das Ganze läuft prima, sagt Braun, erzählt von Hunderttausenden oder gar Millionen Klicks für Videos wie dieses.
Susanna ist ein weiteres Opfer der heuchlerischen und egoistischen Willkommenspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Inoffiziell hört man bei der AfD aber Kritik am Newsroom. Er liefere zum Beispiel zu wenig eigenrecherchierte Themen. Newsrooms gibt es im Berliner Politbetrieb mittlerweile einige. In der SPD-Parteizentrale nennen sie ihre Presse- und Öffentlichkeitsabteilung schon seit 2016 so. Die Unionsfraktion baut gerade einen auf, die SPD-Fraktion einen Newsdesk. Auch das Auswärtige Amt nennt seine Presse- und Öffentlichkeitsabteilung Newsroom. Er bedient klassische Ausspielwege, aber verstärkt auch neue Medien.
Wir stehen hier in Masr el-Sharif vor dem deutschen Generalkonsulat.
Auf Reisen müssen Journalisten jetzt manchmal warten, weil Minister Heiko Maas erstmal Content für Instagram aufzeichnet.
Ich sehe, dass da so was aus dem Lot gerät, wenn jetzt Politik versucht, noch der eigene Fernsehkanal, der eigene Radiokanal oder die eigene Zeitung zu sein.
Mahnt Michael Kellner, der Bundesgeschäftsführer der Grünen. Die haben keinen Newsroom, aber auch ohne den Namen nutzen sie natürlich die neuen Medien fleißig, etwa mit Videos, in denen Grünen-Mitarbeiter ihren Spitzenleuten Fragen von Twitter-Nutzern stellen. Aber die Grünen betonen, dafür werde kein Interview mit den klassischen Medien abgesagt, geschlossene Veranstaltungen mit parteigesteuertem Livestream werde es bei ihnen nicht geben. Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach der Journalistenkritik übrigens getwittert, unabhängiger, freier, kritischer Journalismus sei ihr ein Herzensanliegen. Was das für ihre Newsroom-Pläne bedeutet, dazu wollte die Parteizentrale keinerlei Auskünfte geben.
Livestream von der Dienstreise, Werkstattgespräch, Newsroom und kritische Journalisten bleiben draußen. Läuft prima, Sabine Müller berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Gott, mein Name ist Uli Pieler von der Amberger Zeitung in der Oberpfalz und unsere Schlagzeile für morgen lautet Demo nach der vierten Stunde. Die Fridays for Future Bewegung ist auch bei uns in unserer kleinen Stadt ein Thema. Die Schüler gehen jetzt zum dritten Mal auf die Straße und spannend dabei ist vor allem, zu welcher Uhrzeit sie demonstrieren wollen, denn sie können sich nicht recht zu einem Schulstreik durchringen. Diesmal haben wir wieder den Streik um 11.30 Uhr. Allerdings ist es der letzte Tag vor den Osterferien, wo ohnehin um 11.30 Uhr der Unterricht endet. Also kann man eigentlich nicht von Streik sprechen. Aber das Thema und alles drumherum interessiert uns natürlich lokal und das wird morgen unser Aufmacher sein.
Und wenn Sie Literatur interessiert, dann bleiben Sie dran, gleich im Anschluss an Medias Res, der Büchermarkt mit Tanja Lieske. Ich darf Ihnen nochmal die Mailadresse und Telefonnummer für morgen Medias Res im Dialog nennen. Ich habe gerade schon gesagt, mediasres-dialog@deutschlandfunk.de die Mailadresse oder rufen Sie jetzt an 0221 345 3451. Das war's von uns. Mein Name ist Sebastian Wellendorf. Machen Sie es gut.